The Pioneer Morning Briefing, die Weekend Edition mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 4. Juli. Die Koalition hat sich für ein Reformpaket geeinigt. Sarah Wagenknecht schreibt Liebesbriefe an Alice Weidel und die Politikjournalisten unseres Landes versuchen sich an Kunstkritik und sinnieren über das Angela Merkel-Porträt. Im Herbst soll es ins Kanzleramt ziehen. Es ist übrigens größer als alle anderen Kanzlerporträts. Und vor allen Dingen war diese Woche heiß. Und wer war darauf nicht vorbereitet? Genau, die Deutsche Bahn.
Abfahrt 17.41 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt. Wir bitten um Entschuldigung.
Wir könnten jetzt tun, was alle in Bezug auf die Deutsche Bahn tun. Uns beschweren, jammern, wüten, spotten. Wir könnten auch den Verstand verlieren. Allein in den vergangenen zwei Wochen mussten mindestens 1.400 Passagiere aus liegengebliebenen Zügen ohne Klimaanlage gerettet werden. Hinzu kam vor anderthalb Wochen ein bundesweiter Ausfall des Zugfunks, der den gesamten deutschen Zugverkehr vom späten Abend bis in die frühen Morgenstunden komplett lahmlegte. Ich glaube ja, dass all dem ein großes Missverständnis innewohnt. Ich glaube, wir haben die Deutsche Bahn in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach nur falsch verstanden. Die Deutsche Bahn ist gar kein Verkehrsmittel. Sie ist ein philosophisches Erziehungsprogramm. Ein staatlich subventioniertes Proseminar in Platons Ideenlehre. Platon, sehr wahrscheinlich geboren im Jahr 428 vor Christus in Athen, ist, wir wissen es, der Oberphilosoph. Einige Glückliche unter uns kennen sein Höhlengleichnis, sein Sonnengleichnis, manche auch den Mythos der Kugelmenschen. Platon beschreibt unsere wahrnehmbare Welt als die Welt der Ideen. Die Dinge, die wir sehen, sind nicht die eigentlichen Dinge. Sie sind nur Abbilder, Schatten, unvollkommene Erscheinungen einer höheren Wahrheit. Zum Beispiel das Mikrofon, in das ich gerade einspreche. Das ist kein Mikrofon, es ist nur die Idee eines Mikrofons. Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, so müssen wir auch die Bahn verstehen. Die Zugfahrt, die wir buchen, ist nicht wirklich eine Fahrt. Es ist nur die Idee einer Fahrt. Das Ticket, kein wirkliches Ticket. Es wäre töricht zu denken, das wäre jetzt wirklich ein Ticket mit Bindung. Es ist die Idee eines Tickets. Die Sitzplatzreservierung in Wagen 26? Sie ahnen es. Keine echte Sitzplatzreservierung. Sie ist nur die metaphysische Möglichkeit eines Sitzplatzes. Und überhaupt der Wagen 26 nur eine Idee. Wird es ihn geben? Wird es ihn nicht geben? Wir wissen es nicht. Mit der Buchung entsteht natürlich auch die Erwartung eines Bordbistros, aber denken Sie daran, es ist nur die Idee eines Bordbistros. Wie bei Platon. Er kreierte eine Denkschule, die sich darum kreiste, dass unsere erfahrbare Welt, also was wir sehen, hören und riechen, nur Abbilder, unvollkommene Abbilder sind der Originalversionen, der Urbilder aus der Ideenwelt. In der Bahn gibt es auch viel zu sehen, zu hören und leider auch zu riechen, aber es sind eben nur Ideen. Wir müssen uns von der allzu weltlichen Erwartung verabschieden, dass ein Zug, der auf einer Anzeigetafel steht, auch irgendwann kommt. Das ist kleinbürgerlicher Realismus. Die Bahn indes existiert in Platons Welt der Ideen. Sie zieht den Bürger zum Philosophen heran. Wer einmal mit drei Koffern, zwei Kindern und einer nicht existenten Wagenreihung in Mannheim am falschen Gleis gestanden hat, der weiß, Gewissheit ist eine Illusion. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Und so erfahren wir jeden Tag aufs Neue die Idee einer Zugfahrt. Der Zug nach Hamburg soll auf Gleis 7 starten. Nein, liebe Leute, das ist nur die Idee. In unserer Realität kann es auch Gleis 3 sein, Gleis 16 oder kein Gleis, denn der Halt entfällt. Der Deutschen Bahn geht es nicht ums Reisen oder ums Ankommen, es geht ihr ums Staunen. Und die Philosophie, sie beginnt mit dem Staunen. Und so staunen wir mit großen, manchmal panisch angsterfüllten, manchmal resigniert toten Augen, gehen Anzeigetafel und geben uns hin, der Welt des Vielleichts. Man hört die Durchsage, der ICE nach Düsseldorf fällt heute ersatzlos aus. Das darf uns ebenso zum Staunen bringen wie die Tatsache, wenn so ein ICE plötzlich mir nichts, dir nichts doch noch kommt. Ich verspreche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Augen des Schaffners schauen und versuchen, darin Platon zu sehen, vielleicht in Szenen des Höhlengleichnisses, dann werden Sie auf Ihre Reise mit der Deutschen Bahn anders blicken. Denn sie ist eben keine Reise. Mit dem Ticket haben Sie sich keine Zugfahrt gebucht, Sie haben sich die Idee einer Zugfahrt gebucht. Herzlichen Glückwunsch! Und das führt mich zur Frage der Woche. Was war Ihr schönstes oder Ihr schlimmstes oder Ihr philosophischstes Erlebnis mit der Deutschen Bahn? Schicken Sie mir Ihre Anekdoten. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Ihre WhatsApp-Sprachnachricht. Und in der vergangenen Woche haben wir Sie um Ihre Meinung zum Thema Journalismus und AfD gebeten.
Die Einstellung von Frau Doan, dass letztendlich Journalismus die Wirklichkeit beschreiben soll und nicht die Wirklichkeit sich machen soll, ist ja genau richtig. Denn als Journalist sollen sie eben beschreiben, was ist und nicht, was sie gerne möchten. Nur der Begriff Brandmauer, kann man den nicht langsam mal einstampfen? Der ist doch überholt und völlig gescheitert.
Ich finde, die müssten viel mehr gestellt werden und mit konkreten Fragen und Problemen konfrontiert werden und um Lösungsvorschläge gebeten werden. Und dann würde man sehen, was überhaupt konkret mal bei einer Politik, wo die AfD das Sagen hätte, rauskommen würde. Ich finde, die große, breite Masse der Journalisten sollte sich da viel mehr trauen und es ist mir alles zu wenig.
Hallo. Grundsätzlich haben Sie ja recht, dass Sie allen Parteien eine Bühne bieten sollten als Journalisten und Journalistinnen. Allerdings kommt diese Einsicht meines Erachtens tatsächlich ein bisschen zu spät. Denn während man jetzt so tut, als würde man alle zu Wort kommen lassen, hat man die AfD zum Beispiel jahrelang ignoriert und eben nicht zu Talkshows oder Interviews oder was auch immer eingeladen. Und das hat die AfD tatsächlich stark gemacht, weil sie sich sehr gut eingerichtet hat in ihrer Opferrolle.
Und dann hat sich Michael auch noch gemeldet, der uns einfach nur das hier gewünscht hat.
Mein Appell: Mach was aus deinem Sommer. Euer Michael aus Orscholz.
Ja, genau. Das sehe ich ebenso wie Michael und wünsche uns allen einen schönen Sommer. Wir sind wieder auf Tour, die Journalistinnen und Journalisten Ihres Vertrauens. In der vergangenen Woche waren wir in Hamburg und es war ein phänomenaler Auftakt. Der nächste Tourstopp wird der kommende Dienstag, der 7. Juli, im Konzerthaus Stadthalle in Heidelberg sein. Mit dabei sind natürlich Gabor Steinger, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Pia von Versibel, Diana Kinnert, unsere Liveband und auch ich darf dabei sein. Gespräche und Impulse über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Musik und selbstverständlich Zuversicht. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Günther Oettinger. Wohin steuert Deutschland und vor allen Dingen, was ist eigentlich mit der Idee der Vereinigten Staaten von Europa? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns sehen und uns nach der Show kennenlernen. Den Link zu den Tickets finden Sie ganz bequem über diese Podcast-Beschreibung. Schon Schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird kulturell, politisch und bestimmt wild. Los geht's. Heute feiern die Vereinigten Staaten von Amerika 250 Jahre Unabhängigkeit. Es ist der 4th of July. Neben Fußball-WM, Wimbledon und Formel-1-WM beginnt der nächste Sportwettkampf. Es wird wieder durch ganz Frankreich geradelt. Es ist die Tour de France. Sie startet, selbsterklärend für die Tour de France, in Barcelona, Spanien. Heute und morgen findet der AfD-Parteitag in Erfurt statt. Es soll ein neuer Bundesvorstand gewählt werden. Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen weiterhin Parteichefs gerne bleiben. Gerechnet wird auch mit bis zu 50.000 Gegendemonstranten. In Potsdam eröffnet heute die Ausstellung Paul Signac, Symphonie der Farben. Die neoimpressionistischen Gemälde werden im Museum Barberini zu sehen sein. In Köln wiederum findet der Christopher Street Day statt. Neben der in Berlin ist sie eine der größten Pride-Veranstaltungen Europas. Die neue Woche beginnt mit dem Beschluss des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2027. Der Haushalt soll im Herbst vom Bundestag verabschiedet werden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wird dazu in der Bundespressekonferenz am Montag sprechen. Am Dienstag und Mittwoch lädt die Türkei zum NATO-Gipfel in ihrer Hauptstadt Ankara ein. Das Ganze beginnt mit einem Festbankett auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Anreisen werden unter anderem Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz und Donald Trump. Für Dienstag wird das Urteil im Berufungsverfahren gegen Marine Le Pen erwartet. Und das kann dann auch Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich im nächsten Jahr haben. Le Pen war wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden. Und je nach Ausgang dieses Verfahrens jetzt kann Le Pen erneut zu den Präsidentschaftswahlen antreten oder eben nicht. In Berlin und Brandenburg starten am Donnerstag die Sommerferien. Und zum Auftakt des Classic Open Air Festivals wird der Gendarmenmarkt in der Hauptstadt für 6 Abende zur Konzertkulisse. Und am Freitag veröffentlichen die Rolling Stones ihr neues Album Foreign Tongues. In einzelnen Songs sollen Guest Appearances erscheinen, darunter niemand Geringeres als Paul McCartney und Robert Smith von The Cure. Und auf dem Album wird es auch ein Cover des Songs You Know I'm No Good von der großartigen Amy Winehouse geben. Im politischen Berlin stand in dieser Woche die Präsentation der Ergebnisse des Koalitionsausschusses im Vordergrund. Die Parteispitzen trafen sich im Garten des Kanzleramts am Donnerstagmorgen und demonstrierten Einigkeit. Ganz verzückt von dem, was sie da auf die Beine gestellt haben.
Deutschland wird bei all dem spüren, es bewegt sich etwas.
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Jung, Alt, Ost, West. Wir haben jetzt Lösungen beschlossen, die von einer breiten Mehrheit in unserer Gesellschaft getragen werden können.
Und dafür müssen sich eben auch alle bewegen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gesamte Paket ist rund.
Meine Kollegin Carina Mössbauer hat in unserem Hauptstadtbriefing-Podcast mal ein wenig hinter die Kulissen geschaut. Sie gibt hier Einblicke in die Arbeitsprozesse, die hinter dem Reformpaket standen.
In der Tat fragt man sich, was ist diesmal anders gelaufen als im Vorfeld der Villa Borsig und dann vor allem auch im Nachklapp der Villa Borsig. Und es ist ja so, dass diese Sherpa-Runde, die den Koalitionsausschuss vorbereitet, erweitert wurde. Und da saßen das magische Trio aus der Fraktion, wurde dazu geholt, nämlich Jens Spahn, Alexander Hoffmann und Matthias Miersch. Magisch sage ich jetzt deswegen, weil die ja schon einige Gesetzesvorhaben, bei denen es knirschte, an sich gezogen haben und in der Tat an den gordischen Knoten durchschlagen haben. Und die haben offenbar wirklich ein sehr gutes Miteinander gefunden, obwohl jetzt zwischen Jens Spahn und Matthias Miersch ja wirklich Welten liegen inhaltlich. Die sprechen sehr respektvoll übereinander. Und auch jetzt hört man wieder, dass sie eben da so weit schon vorarbeiten geleistet haben, dass man im Grunde genommen schon mit einer sehr weit ausformulierten Liste in diesen Koalitionsausschuss gegangen ist? Oder sagen wir, dass vieles, dass man sich in vielen Dingen schon relativ angenähert hatte? Und die haben auch wirklich viel Zeit investiert. Also es heißt, dass man ungefähr 45 Stunden am Verhandlungstisch saß. Wenn man die ganzen Rückkopplungsformate noch hinzurechnet, dann waren es eher 60 Stunden, weil die Fraktionen wurden dann eingebunden. Also es gab dann quasi auch immer wieder Videoschalten oder Telefonschalten mit den Fachexperten in den Fraktionen. Auch die Länder berichten, dass sie diesmal besser eingebunden waren. Also man hat auf jeden Fall gelernt aus dem Desaster Villa Borsig, das Ganze etwas ausgeruhter und aber auch detailreicher vorzubereiten.
Wie bereits angekündigt, findet an diesem Wochenende der AfD-Parteitag in Erfurt statt. Und ich hatte im Vorfeld ein sehr interessantes Gespräch mit Christian Stecker. Christian Stecker ist Professor für das politische System Deutschlands an der Universität Darmstadt. Und er sagt mit Blick auf die AfD:
Es ist sozusagen heute kein Politikwechsel möglich, der den Aufstieg der AfD zurückdreht. Die AfD ist jetzt in diesem Parteienspektrum vorhanden und wir müssen als Gesellschaft damit umgehen, wie wir die Partei und ihre Wähler integrieren.
Und er führt das Ganze weiter aus.
Wir haben einfach ein großes Problem, wenn wir in einer Demokratie von vornherein sagen, die 30% jetzt auf Bundesebene oder die 40% in Sachsen-Anhalt, die der AfD zuneigen, die gehören irgendwie nicht dazu.
Stecker plädiert für eine flexible Mehrheitsregierung und für das Aufbrechen starrer Koalitionsstrukturen. Es gibt Argumente, die dafür sprechen und es gibt auch viele, die dagegen sprechen. Ein heißes Thema, bei dem ich finde, je mehr wir darüber sprechen, umso besser. Die Links zu den gerade hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes und genau dort finden Sie auch den Link für den neuen Morning Briefing YouTube-Channel. Ich freue mich, wenn Sie ihn abonnieren. Ja, und das war unser Beitrag zum Wochenende. Und der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.